Bevor ihr dieses Häppchen hört, wäre noch wichtig zu sagen, hört bitte erstmal die Folge zu den Relikten der Kelten, denn dort erklären wir natürlich einige Sachen, die wir jetzt im Häppchen nicht mehr besprechen, die aber nicht unerheblich sind für das Verständnis des Glaubergs. Also, bevor ihr dieses Häppchen konsumiert, verknuspert doch schnell noch unsere Relikte der Kelten.
Gude!
Ein Gude!
Obacht! Obacht! Was
macht
denn heute
wieder los auf der Gasmaschine?
Derzeit haben sie noch nicht Räume hochgebaut. Hey, Gude. Gude. Hi, grüß dich.
Ich Eble. Madame, ein Bimmelchen für Sie. Eble, ich Eble.
Ein Motzwerk hier heute.
Mama, krieg ich Hartkäse.
Eis, du hast grad dick Suppe.
Hier, mach's gut. Schluss nochmal, Schluss der.
Oh, mach's gut, viel Spaß.
Ei gude, ihr Leute.
Ei gude.
Und herzlich willkommen bei History,
dem hessischen Geschichtspodcast. Mein Name ist Felix Burkhardt.
Und ich bin Alexander Maser. Und wie ihr hört, sind wir auch in dieser Folge, in diesem Häppsche, was wir für euch extra ausgekoppelt haben, aus unserer Folge Relikte der Kelten. Wir sind für euch oben auf dem Glauberg. Felix, wo befinden wir uns gerade?
Wir befinden uns an einem historischen Ort, nämlich an einer Siedlungsstätte, die seit keltischer Zeit besiedelt worden ist. Und darum soll es auch in diesem Häppsche hier gehen, um die Kelten, um ihre Relikte, aber eben in besonderer Weise hier um die Örtlichkeit rund um den Glauberg.
Ganz genau. In unserer Folge Relikte der Kelten habt ihr schon das eine oder andere über die Kelten an sich in Hessen erfahren. Ihr habt auch schon ein bisschen was über den Glauberg erfahren. Aber weil wir so viele tolle Sachen hier oben gesehen, erlebt und aufgenommen haben, wollen wir euch das nicht vorenthalten. Denn wir waren natürlich auch im Gespräch und mehr davon erzählen wir euch gleich und nehmen euch ein bisschen mit auf den Rundwanderweg und ins Museum.
Deswegen rein in die Geschichte, raus in die Natur. Wir machen heute den Glauberg unsicher. Los geht's!
Los geht's!
Ja, Alex, unser Besuch auf dem Glauberg ist schon ein wenig her. Man hört im Hintergrund auch ein bisschen die Vöglein zwitschern und unsere Folge zu den Relikten der Kelten ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Holen wir die Leute doch nochmal ein bisschen ab, bevor wir so richtig einsteigen. Warum waren wir auf dem Glauberg? Was hat uns dort hingeführt und warum gibt's denn dazu ein extra Häppsche?
Ja, man hat uns den Enthusiasmus in der ersten Sequenz gerade noch sehr angehört. Vielleicht ändert sich das bei Teilen der Gruppe noch im weiteren Verlauf auf dem Rundwanderweg oben auf dem Glaubergplateau. Schauen wir mal. Aber zu deinen Fragen. Warum waren wir auf dem Glauberg? Ja, es ist ja in unserer Folge zu den Relikten der Kelten schon angeklungen, welche überregionale Bedeutung der Glauberg um das 5. Jahrhundert vor Christus hatte und welche bahnbrechenden Funde dort gemacht wurden. Und wir konnten in unserer Folge natürlich nicht viel mehr darauf eingehen, weil wir ja den Bogen etwas weiter spannen wollten. Wir haben ja nicht weniger als 1000 Jahre Geschichte irgendwie abgefrühstückt. Wir haben nun aber auf dem Glauberg das große Glück, dass dort ein Museum mit integriertem Forschungszentrum oder angeschlossenem Forschungszentrum existiert. Dazu werden wir in diesem Häppchen noch ein bisschen mehr erfahren. Da war es natürlich naheliegend, dass wir uns etwas auch umschauen dort. Wenn man schon sowas im Häseland hat, dann muss man das auch irgendwie bedienen. Wenn ich mich richtig entsinne, Felix, warst du zum ersten Mal auf dem Glauberg, oder, als wir da waren?
Tatsächlich zum allerersten Mal. Also ich habe mich da sehr drauf gefreut und war voller Enthusiasmus, was da wohl auf mich zukommen würde. Aber ja, Vorerfahrung konnte ich nicht mitbringen. Wir schalten aber immer wieder zwischendurch zu unseren Vergangenheits-Ichs aufs Glaubergplateau auf den Rundweg.
Ja, und da hören wir doch direkt mal rein, wie wir diesen Rundweg gestartet haben. Also viel Spaß.
Ei Gude.
Ei Gude, wir sind jetzt hier gerade den Berg hochgelaufen. Einige von uns sind dadurch durchaus ins Schwitzen geraten.
Ich weiß nicht, von wem Felix redet.
Und wir sind jetzt also hier oben auf dem Plateau und es gibt also hier einen Rundgang. Ich bin ja zum ersten Mal hier. Und
ja, ich bin nicht zum ersten Mal hier, muss ich an der Stelle sagen.
Genau. Einer von uns ist gut vorbereitet und sehr gut informiert und ich bin es nicht. Und ja, wie man hier tatsächlich sieht, sieht man gar nicht mal so viel. Es gibt also hier diesen Rundweg auf diesem Bergplateau und dann rundherum, Alex, vielleicht kannst du das etwas ausführen. Also ja, um Währungen.
Man sieht natürlich jetzt hier auf dem Plateau nicht mehr so sonderlich viel. Also man kann hier sehr, sehr schön rumlaufen. Es ist ein Kleinod in der Natur. Es gibt verschiedene kleine Anzeichen dafür, dass hier früher Menschen am Werk waren. Man muss sich natürlich immer so ein bisschen vor Augen halten, dass das Plateau teilweise bis zum 13. Jahrhundert auch noch genutzt wurde, dass dort also eine über die Jahrhunderte wachsende Überbauung auch immer wieder am Start war. Das heißt, es ist gar nicht mal so einfach, hier zu unterscheiden, welche Bodenerhebungen oder Vertiefungen kommen aus welcher Zeit. Also da muss man natürlich auch ein bisschen Ahnung mitbringen. Aber es gibt hier auf diesem Weg verschiedene kleine Tafeln, an denen man sich da ein bisschen näher informieren kann.
Aber wir haben uns ja nicht nur auf dem Rundweg informiert, sondern wir waren, wir erinnern uns, im Gespräch mit Markus Kosfeld, Direktor der Keltenwelt, und Thomas Lessig-Weller aus der Museumspädagogik. Und die beiden stehen uns auch in dieser Folge wieder Rede und Antwort.
Wir gehen einmal direkt rein in unser Gespräch. Wir haben nämlich Markus Kosfeld gefragt, warum die Keltenwelt ausgerechnet am Glauberg steht. Warum nicht am Dünsberg oder in Oberursel oder wo ganz anders?
Die Geschichte hier am Glauberg ist schon ziemlich alt. Letzten Endes hat man schon im 19. Jahrhundert die ersten archäologischen Funde hier gemacht. Man hat also auf den Äckern Dinge gefunden, die schon ein bisschen älter sind. Einiges davon stellen wir auch bei uns schon in der Ausstellung aus. Aber was dann letzten Endes dazu geführt hat, dass es hier ein Museum gibt, hat seinen Anfang Ende der 80er genommen. Da hat der heutige Vorsitzende des hiesigen Heimat- und Geschichtsvereins Luftbildaufnahmen gemacht und hat Verfärbungen im Boden hier am Glauberg gefunden und hat das auch dem Landesamt für Denkmalpflege übermittelt. Und Anfang der 90er hat es zunächst einmal eine Leergrabung gegeben. Und man hat relativ früh schon ganz bedeutende Funde gemacht bei dieser Grabung und hat gemerkt, okay, hier ist etwas von Bedeutung. Man hat hier also ein Hügelgrab gefunden. Und dann war ja ziemlich schnell klar, hier muss mehr als eine Leergrabung stattfinden. Hier hat man dann also das volle Geschütz aufgefahren und also mehrere Jahre Grabungen vorgenommen. 1994 hat man das erste Grab gefunden. 1996 dann die berühmte Sandsteinstatue, über die wir wahrscheinlich gleich auch nochmal ins Gespräch kommen werden. Und dann gab es viele Jahre, also ich rede hier jetzt von 1996, die Keltenwelt am Glauberg ist 2011 gegründet worden. Also der Weg bis dahin war dann auch nochmal relativ steinig. Am Ende ist es eine politische Entscheidung gewesen, dass die Keltenwelt am Glauberg unterkommt. Es gab nämlich die Bestrebungen, die hier gemachten weltweit einmaligen Funde in ein anderes Landesmuseum, zum Beispiel nach Darmstadt, zu bringen. Aber es ist einer echten Bürgerbewegung hier in Glauburg zu verdanken, dass dieses Museum nach Glauburg aufgestellt worden ist, so dass die Originalfunde dann auch wirklich am authentischen Ort ausgestellt werden konnten. Es ist also ein langer Prozess von Bürgerbewegungen und Demonstrationen gewesen. Und da hat wirklich die Bürgerschaft hier mehrere Jahre ganz große Arbeit geleistet. Und das ist dann am Ende erfolgreich gewesen. Und ne, das hat dann dazu geführt, dass 2011 dann die Keltenwelt am Glauberg gegründet worden ist.
Alex, die Sandsteinstatue, in der Hauptfolge ist sie jetzt angeklungen. Jetzt wieder, sie ist also ein bisschen der Elefant im Raum, habe ich das Gefühl. Vielleicht sollten wir genau jetzt mal darüber reden.
Ja, wenn man über den Glauberg spricht, kommt man ja daran eigentlich gar nicht wirklich vorbei. Die Statue ziert das Logo der Keltenwelt und taucht eigentlich fast überall auf, wenn es um die Kelten in Hessen geht. Da drängt sich natürlich geradezu die Frage auf, was es mit dieser sagenumwobenen Figur des Keltenfürsten auf sich hat. Und genau das haben wir Markus Kosfeld gefragt.
Also wir haben hier am Glauberg drei fürstliche Bestattungen ausfindig machen können. Aber wenn wir von dem sogenannten, in Anführungsstrichen zu verstehenden, Keltenfürsten vom Glauberg reden, dann meinen wir den Bestatteten mit seinen Grabbeigaben. Es ist aber natürlich klar, dass diese Statue, die so ikonisch ist, dann immer gleichgesetzt wird. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Denn die Sandsteinstatue ist ausgestattet mit Attributen, 1:1 nahezu, wie sie auch als Grabbeigaben in diesem Grab 1 vorgefunden worden ist. Also wir haben hier einen goldenen Halsring, wir haben Armringe, wir haben einen Fingerring, wir haben ein Schwert, das also sowohl auf der Statue als auch im Grab sich wiederfindet. Wir haben ein Schild, beziehungsweise ein Schildbuckel, dann im Grab und diese ikonische Blattkappe, oftmals in den Medien als Mickey-Maus-Ohren verschrien. Dagegen wehren wir uns, es sind keine Ohren, sondern wir gehen davon aus, dass es sich dabei um eine Blattkappe handelt, die also Mistelblätter darstellen. Man sieht immer diese Statue und wir stellen uns die Frage, ja, ist es jetzt so gewesen, denn diese Frage können wir noch nicht wirklich beantworten, ist es so gewesen, dass der Bestattete so ausgestattet worden ist wie diese Statue, oder hat man diese Statue dem Bestatteten nachempfunden? Wenn wir von dieser Statue sprechen, dann haben wir einen Linothorax, also eine Rüstung, die man so aus dem Mittelmeerraum vor allem auch kennt. Wir haben ein Schwert, wir haben ein Schild. Das sind Attribute, die diese Statue, den Dargestellten, als einen Krieger darstellen, ganz eindeutig. Wir haben Goldschmuck, also wir gehen davon aus, dass es Gold ist bei der Statue. Beim Bestatteten ist es eindeutig Gold. Das zeichnet ihn aus als jemanden, der Reichtum hat, also wahrscheinlich auch in einer Machtposition gewesen ist. Und dann eben diese Blattkappe, die erst einmal gar keinen funktionalen Nutzen hat, sondern bei der wir davon ausgehen, dass es sich dabei möglicherweise um ein Attribut handelt, das eine spirituelle, vielleicht religiöse Bedeutung gehabt hat. Aus späteren römischen Quellen wissen wir, dass den Kelten, also den Menschen jedenfalls, die die Römer so genannt haben, oder Gallier genannt haben, die Mistel eine heilige Pflanze gewesen ist. Wir kennen es von Asterix und Obelix mit den Misteln im Zaubertrank. Das ist dann natürlich nochmal etwas, was dann in der Popkultur dann aufgenommen worden ist. Aber da scheint was dran gewesen zu sein, dass also die Mistel eine heilende, möglicherweise heilige Bedeutung gehabt hat für diese Menschen, die hier ansässig gewesen sind. Und das lässt darauf schließen, dass diese Blattkappe also wirklich eine spirituelle, religiöse Bedeutung zum Ausdruck gebracht hat. Und dann haben wir also mit diesem Keltenfürsten, den sogenannten, einen Krieger, wir haben einen Herrscher, welcher Form auch immer, und wir haben vielleicht jemanden, der eine spirituelle Figur gewesen ist, möglicherweise so eine Art Vorläufer vom später aufkommenden Druidentum. Jetzt habe ich von dieser Herrscherfunktion gesprochen und wir benennen den ja auch immer Keltenfürsten. Jetzt ist es aber so, ja, war das jetzt ein Fürst? Herrscher? Das wissen wir nicht, denn wenn wir von Kelten sprechen, dann reden wir von Menschen, die selber keine Schriftkultur hinterlassen haben, zumindest nicht zu dieser Zeit. Und was für eine Sozialstruktur und was für eine Herrschaftsstruktur diese Menschen gehabt haben, das wissen wir nicht. Und Fürst ist eine Bezeichnung, die hat immer diese Konnotation eines mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Feudalsystems. Und ob die Kelten, die hier am Glauberg ansässig gewesen sind, eine solche Sozialstruktur vorgewiesen haben, das können wir nicht sagen. Es ist aber ein schöner Begriff, mit dem wir dann etwas Greifbares haben, wenn wir ihn Keltenfürsten nennen.
Die Keltenfürsten vom Glauberg also. Ob sie nun Fürsten waren oder wie man auch immer sie nennen mochte oder möchte, wir können davon ausgehen, dass dort niemand Unbedeutendes in dieser Form und in diesem Prunk bestattet wurde. Das deutet natürlich darauf hin, dass dort in jedem Fall Menschen begraben wurden, die Macht und Autorität hatten. Wir haben ja bereits in der letzten Folge, in unserer Hauptfolge zu den Kelten, grob darüber gesprochen, wie sich am Glauberg so ein Machtzentrum gebildet haben könnte bis ins 5. Jahrhundert vor Christus. Wir erinnern uns, der Glauberg war in verschiedener Hinsicht günstig gelegen. Direkt an der Wetterau, bis heute eine landwirtschaftlich geprägte und sehr fruchtbare Gegend, zudem zentral zwischen dem Taunus, der Rhein-Main-Ebene, dem Westerwald, dem Vogelsberg und auch dem Weg gen Nordhessen. Handel war bei den Kelten, wenn man sie pauschal so nennen möchte, ein ganz zentraler Faktor. Deshalb kann man davon ausgehen, dass der Glauberg im Handelsgeflecht der Region und darüber hinaus eine zentrale, womöglich auch kontrollierende Rolle gespielt haben dürfte. Am Glauberg wird derzeit zudem erforscht, inwieweit auch die Eisenvorkommen am Glauberg zu dieser Zeit schon eine Rolle gespielt haben. Wir können also hoffen, dass wir der Antwort auf die Frage, woher Macht und Reichtum am Glauberg kamen, doch nochmal irgendwann näher kommen. Die Funde am Glauberg geben uns aber auch Auskunft darüber, dass bereits in dieser Zeit Kontakte weit über die Region hinaus bestanden.
Man hat hier schon im 19. Jahrhundert die ersten Funde gemacht. Unter anderem hat man gefunden einen Griff von einer Amphore, die aus dem etruskischen Raum kommt. Und das alleine spricht ja schon für den Kontakt zum Mittelmeerraum. Und dann hat man also im 19. Jahrhundert schon gewusst, okay, hier hat es offensichtlich mal Kontakte gegeben, die über das heutige Hessen auf jeden Fall hinausgehen. Generell ist es so, dass die keltische Kultur, die sich vor allem für uns in der Kunst widerspiegelt, dass die ganz viele Einflüsse aus vor allem dem Mittelmeerraum dann aufweist. Das kann sich in den Figuren niederschlagen, in der Darstellung, in allen möglichen. Man sieht also, dass der Handel sich niederschlägt, vor allem auch in den Kulturkontakten. Das können wir in dieser Kunstform auch sehen. Das zeigt sich auch in der Technologie. Wir sehen bei der Statue unseres sogenannten Keltenfürsten einen Linothorax. Und das ist eine Rüstungsform, die man so aus dem Mittelmeerraum auch kannte. Also auch das zeugt schon wieder von diesem Mittelmeerkontakt. Man sieht es aber auch ganz konkret an Objekten, die aus dem Mittelmeer direkt kommen. Wir haben unter anderem eine Prunkfibel, die mit, ich glaube, 109 roten Mittelmeerkorallenperlen versehen gewesen ist, die also in damaliger Zeit echt ein richtiges, der Ferrari sozusagen unter den Fibeln gewesen sein muss. Aber auch da sieht man, ne, das kam definitiv aus dem Mittelmeerraum. Aber auch Kontakte, Handelsbeziehungen zu anderen Regionen in Europa lassen sich nachweisen. Also wir haben baltische Bernsteinperlen hier am Glauberg gefunden. Ja, also ich glaube, es lässt sich sehr eindeutig zeigen, dass die Handelsbeziehungen, die Kulturkontakte weit über die heutigen Grenzen von Hessen hinausgegangen sein müssen.
Ah, ergänzend kann ich vielleicht dazu sagen, dass es ganz spannend ist, wenn man sich die angesprochenen Dinge so ein bisschen genauer anschaut. Also wenn man uns dann eben auch die rote Mittelmeerkoralle anschaut, die eben für diese Fibel verbaut wurde, ist natürlich ganz spannend zu sehen, dass wohl ja das Rohmaterial erstmal verhandelt werden musste, weil die Fibel an und für sich, die ist ganz keltisch. Die ist in ihrer Art und Weise auch von einem keltischen Handwerker hergestellt worden. Und diese einzelnen Stücke, die sind ganz genau eingepasst worden. Das heißt, man hat anscheinend das Material gekannt, man hat es eben sehr wertgeschätzt und hat das Rohmaterial von einem Händler, Zwischenhändler, wie auch immer. Leider kennen wir die genauen Wege eben nicht zwischen dem Mittelmeer und Hessen. Kennen wir nicht, hat man dann eben ja irgendwie eingetauscht, eingekauft, wie auch immer man sagen will, und hat das in seiner Werkstatt eben zubereitet und dann eingesetzt und eingeklebt. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Und manchmal sind es ja auch so die unscheinbaren Dinge, die so ganz spannend sind, die dann sehr weitreichende Handelsverbindungen auch aufzeigen. Wir haben nämlich bei den Textilfunden, bei den wenigen Textilfunden, die wir am Glauberg haben, auch nachweisen können, dass einige Fasern mit der roten Schildlaus, also mit der Kermes Vermilio, eingefärbt wurden. Also es ist auch etwas, was ja so aus Südfrankreich stammt, also die braucht es relativ warm. Also das heißt, man hat einen Farbstoff auch eingehandelt, um dann dementsprechend auch die Kleidung einzufärben. Also da sieht man auch schon, dass das nicht immer irgendwelche Gefäße sein müssen oder irgendwelche Weingefäße, Weinbehälter, die man eingehandelt hat, sondern dass man eben auch wirklich ins Detail schauen muss, um da eben Verbindungen draus zu finden. Das ist ganz spannend. Die Frage natürlich, was hat man eingehandelt? Also was hat man verhandelt? Also was hat man eben produziert, was für die Menschen im Süden interessant waren? Da ist man natürlich auf Spekulationen angewiesen, da weiß man nicht so wirklich, aber man kennt aus späteren Quellen ja durchaus bei den Römern, dass das blonde Frauenhaar der Germaninnen zum Beispiel, dass es durchaus auch einen Warenwert hatte, also was man vielleicht heutzutage sich gar nicht mehr so richtig vorstellen kann.
Man mag also fast so ein bisschen den Eindruck erhalten, dass sich vom Glauberg aus das Tor zur Welt öffnete. Aber tatsächlich muss man sagen, dass die Aussicht vom Plateau aus in alle Himmelsrichtungen durchaus beeindruckend war, oder Felix?
Auf jeden Fall. Ich hatte das erst gar nicht so richtig vermutet, dass man da so weitläufig gucken kann. Aber dann einmal da oben war das doch sehr interessant. Also ich muss sagen, es war... Ich weiß nicht, ich hatte es mir tatsächlich etwas schmaler vorgestellt, aber es ist doch durchaus einzusehen, warum man sich das als verkehrsgünstig vorgestellt hat. Auf jeden Fall, wir hatten eigentlich auch ganz gutes Wetter, möchte ich behaupten, aber wir hören einfach mal rein.
Ja, wir stehen jetzt hier auf einer Aussichtsplattform und können so ein bisschen in die Weite in Richtung Wetzlar schauen und in Richtung Dünsberg schauen, über den wir ja auch schon gesprochen haben.
Ja, mit dem Blick nach Norden raus sind wir hier, also wir schauen hier durchaus noch auf die Ausläufer des Taunus, logischerweise etwas weiter westlich dann, und auf der anderen Seite durchaus bis zu den Anfängen oder den Ausläufern des Vogelsbergs, je nachdem, wie man sich das also zurechtbiegen möchte. Und man sieht also, wie sicherlich schon viele Generationen vor uns, von hier oben den fantastischen Ausblick, strategisch sicherlich nicht unbedeutend, aber auch was fürs Auge.
absolut was fürs Auge. Man blickt in die Wetterau, in die Fruchtbare und kann sich schon vorstellen, ja, was das auch für eine Wirkung gehabt haben muss für die Leute unten im Tal. Wenn hier oben so große Mauern standen und das alles hier so bewohnt war, das konnte einem schon wahrscheinlich Respekt einflößen.
Mauern ist ein gutes Stichwort, denn wir sprachen in unserer Folge zu den Relikten von einem großen Brand auf dem Glauberg, bei dem die Mauern geschmolzen sein sollen. Das klingt abenteuerlich, beinahe nach Science Fiction. In dem Fall tatsächlich mehr Science als Fiction. Dazu erneut Thomas Lessig-Weller.
Was bedeutet das, am Glauberg ein großes Feuer gehabt zu haben? Das manifestiert sich bei uns durch verschlackte Steine. Das ist eigentlich so der Haupthinweis. Also wir haben immer wieder aus den Bereichen der Ringmauer zusammengebackene, aufgeschmolzene Basaltsteine. Und das ist schon sehr außergewöhnlich, wenn man sich überlegt, dass Basalt so etwa bei 1000 Grad erstmal schmilzt. Also das heißt, es muss ein wirklich verheerendes Feuer gewesen sein. Und da sind wir glücklicherweise in der Lage, aufgrund von archäologischen Experimenten, die in der Vergangenheit von britischen Kollegen gemacht wurden, herausgefunden zu haben, dass das nicht einfach damit getan ist, dass man irgendwie eine Besiedlung in Brand steckt und durch diese brennenden Häuser fangen dann plötzlich an, die Steine zu schmelzen. Man braucht extrem viel Brennholz. Also das ist nicht damit getan mit einem Angriff und da wird irgendwie das Holz in den Mauern einfach in Brand gesteckt und dann passiert das, sondern das muss ein wirklich absichtlicher Vorgang gewesen sein, dass man diese Mauer auch tatsächlich zerstört. Es kommt noch hinzu, dass man eben, wie gesagt, viel Holz braucht und am Glauberg ist es so, dass es ja viele Seiten ja so steil sind, dass man davor vor der Mauer von außen gar kein Holz aufschichten kann. Das heißt, das musste von innen passieren. Und der britische Kollege in den 80er Jahren, der hat da tagelang Holz angekippt und das, was man dann gesehen hat, das war eher ja realistisch oder hat uns dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt, weil da ist relativ wenig passiert. Also das ist schon ganz erstaunlich. Also man kann sagen, es ist in gewisser Weise immer noch so ein Geheimnis der Archäologie, weil das ein Phänomen ist, das es eben nicht nur im Glauberg gibt. Also das gibt es bis nach Großbritannien, bis nach Schottland. Also da gibt es wirklich auch diese verschlackten Wälle, wo Steine miteinander verbacken sind, weil eben die flüssige Gesteinsschmelze da durchgelaufen ist. Also wirklich eine außergewöhnliche Sache. Dadurch, dass es ein Phänomen ist, das immer wieder auftaucht, da kann es nicht irgendwie nur so eine einmalige Gelegenheit sein. Das muss irgendwie etwas sein, wo man sagen kann, das ist mit der menschlichen Psychologie irgendwie erklärbar. Und Feuer ist irgendwie reinigend. Also es kann sein, dass man damit etwas zum Abschluss bringen wollte. Also es kann schon sein, dass so die erste Generation, die hier die Burg aufgebaut hat oder dieses Plateau besiedelt hat, dass man mit Absicht die Hinterlassenschaften zerstört hat, um genau an der gleichen Stelle genau das Gleiche wieder aufzubauen. Das ist ja auch irgendwie eine erstaunliche Angelegenheit. Die Mauer war da, man brennt sie ab und man macht im Endeffekt genau das Gleiche wieder. Der einzige Unterschied ist, rein von der Besiedlungsstruktur, dass man dann auch den sogenannten Annex, also noch einen Teil in Richtung Tal, dass man das noch mit einbezogen hat. Also man hat dann noch einen relativ hohen Wall auch gebaut, um dann auch so ein Wasserbecken mit einzubeziehen. Also so, dass man wahrscheinlich eine Quelle dann auch innerhalb des Bereichs hat. Man hat diese neue Siedlung gebaut, möglicherweise, und da kommen wir eben zu diesen Indizien, die das vielleicht so ein bisschen erklären können, vielleicht war es wirklich so ein Herrscherwechsel und man könnte das in gewisser Weise damit auch erklären, warum denn unsere Keltenfürsten, also die Statuen des Keltenfürsten, also wir hatten ja insgesamt 4 gefunden oder die Überreste von 4, warum 3 davon vollkommen zerschlagen waren. Und auch bei der Bekannten, die wir in der Ausstellung in der Vitrine stehen haben, fehlen ja auch die Füße. Also die wurde sozusagen gleichsam vom Sockel gestoßen. Also es kann durchaus sein, dass wir so eine Art Bildersturm fassen können, dass man eben die Erinnerung an diese Generation, an diese Herrschersippe, wie auch immer, dass man die zerstören wollte, um was Neues aufzusetzen.
Halten wir also fest. Wir haben es wohl einmal mehr mit einem Phänomen, ja sogar einem Rätsel zu tun, das sich momentan und vielleicht auch niemals überhaupt so wirklich klären lassen wird. In so einem Podcast ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, beispielsweise Größenverhältnisse darzustellen. Und wir haben beim Erwandern des Glauberg-Plateaus festgestellt, dass das doch insgesamt größere Ausmaße hat, als man denkt.
Und man darf tatsächlich auch die Ausmaße hier gar nicht unterschätzen. Also wir sind jetzt bestimmt schon 20 Minuten unterwegs, jetzt nur hier auf dem Plateau. Ich meine, wir bleiben immer mal wieder stehen. Aber Felix, wie ist da deine Einschätzung?
Meine Einschätzung ist, dass hier oben ein Kaffee nicht schlecht wäre. Ansonsten bin ich der Auffassung, dass es hier wirklich tatsächlich deutlich weitläufiger ist, als ich gedacht hatte. Also man täuscht sich, glaube ich, so ein bisschen, wenn man von dem Plateau ausgeht, beziehungsweise dann von so einer keltischen bis dann eben mittelalterlichen Siedlungsstruktur ausgeht auf einem Berg, denkt man sich so, wie viel wird da wohl sein? Aber es muss hier sehr, sehr viel los gewesen sein.
Ja, und das Café, das finden wir dann wieder unten in der Keltenwelt, wo wir uns dann sicherlich, also ich muss sagen, ich habe da Donauwelle gelesen und ich weiß nicht, ob ich dem widerstehen kann, Felix. Was wird's bei dir? Wird's der Fanta-Kuchen, die Donauwelle, der Gewürzkuchen oder der Rüblikuchen? Was wird's?
Ich glaube, ich hätte einfach gerne einen Kaffee oder eine Cola und fertig.
Langweiler.
Ja, während unsere Vergangenheits-Ichs da auf hohen Höhen noch ein wenig unterwegs sind, blicken wir vom Glauberg aus einmal nicht nach unten ins Tal, sondern in den Himmel. Denn es gibt einige Hinweise darauf, dass das bereits die Kelten sehr professionell getan haben. Ich muss zugeben, dass ich bis zu unserem Besuch in der Keltenwelt noch nie etwas von der großen südlichen Mondwende gehört hatte. Du etwa, Felix?
Nee, dadurch, dass ich ja insgesamt bei den Kelten eher Lücken hatte, was den Wissensstand betrifft, waren solcherlei, Details will ich es nicht nennen, aber solcherlei Fakten waren mir tatsächlich nicht geläufig. Aber ja, man lernt nie aus.
Dann hören wir doch mal rein, was es damit auf sich hat.
Die Menschen, die hier gelebt haben, die den Einfluss hatten, dass die Sterne beobachten konnten, die Himmelsphänomene auch verstanden haben und damit auch in der Lage waren, gewisse Dinge vorherzubestimmen. Ich will jetzt niemanden mit der großen südlichen Mondwende behelligen, aber das ist eben eins von diesen Phänomenen, die man hier am Glauberg sehr gut nachvollziehen kann. Also wir würden jetzt nicht so weit gehen, dass man mit dieser Anlage was geschaffen hat, um jetzt genau diesen Punkt vorherzubestimmen. Also man darf es eher so verstehen, es gab hier jemanden, der wusste es, der konnte sagen, wann das sein wird. Und so als gewisse Reminiszenz oder so als Manifestation hat man dann diesen Grabhügel dann auch so hingebaut, dass zumindest die Hauptrichtungen dann auch nachvollziehbar sind.
Vielleicht zur konkreten Funktion dieses Kalendersystems oder dieser Manifestation des kalendarischen Wissens, so müssen Sie es eigentlich sagen. Ja, ne?
Genau,
so genau. Haben wir es jetzt, glaube ich. Sie sehen, dieser Graben, der um den Grabhügel geht, der geht auf in eine fast parallel laufende der Hilfsbegriff, den wir mal verwendet haben, ist Prozessionsstraße. Ob da nun wirklich Prozessionen gelaufen worden sind, das ist darüber können wir gar nichts sagen. Aber dieses Grabensystem geht in eine Richtung und genau an dem Punkt, also in die Richtung, in die diese Gräben gehen, dort geht der Mond alle 18,61 Jahre als am südlichsten Punkt auf. Das ist diese große südliche Mondwende. Sie müssen sich das vorstellen, also der Mond geht ja nicht, genau wie die Sonne auch, nicht jeden Tag an derselben Stelle am Horizont auf und unter, sondern das variiert. Und alle 18,61 Jahre ist das da, wo dieses Grabensystem hinzeigt, der südlichste Punkt, wo der Mond aufgeht. Und das zeugt halt, das ist also kein Zufall, das zeugt eben halt davon, dass dieses astronomische Wissen damals vorhanden gewesen sein muss. Und das mit Verlaub. Ohne diese Schriftkultur, die uns zumindest nicht erhalten ist. Also das ist etwas, was offensichtlich mündlich tradiert worden ist. Und wenn man sich überlegt, dass das ein Phänomen ist, dass das fast alle 20 Jahre mal vorkommt, braucht man ja mehrere Generationen, um überhaupt diese Regelmäßigkeit festhalten zu können und registrieren zu können. Das muss man sich dann auch mal vorstellen. Ja?
Also noch ein Phänomen und vielleicht noch ein Hinweis darauf, dass die Kelten viel unterwegs gewesen sind. Denn wir wissen natürlich nicht so genau, wie sie zu diesem, das kann man schon so bezeichnen, Spezialwissen gekommen sind. War es selbst angeeignet? Also ist da irgendein Kelte irgendwann drauf gekommen, diese große südliche Mondwende zu entdecken? Wurde es von reisenden Kelten mitgebracht? Oder waren es vielleicht Reisende irgendwie von woanders her, die das Wissen an den Glauberg gebracht haben? Tja.
Fragen, die sich vermutlich niemals mit Sicherheit klären lassen. Und ab und zu spekulieren wir ja ein bisschen, aber wir wollen uns jedenfalls nicht verlaufen. Die Frage, die ich mir stelle, wann gibt's Kaffee und Kuchen?
Ich habe das Gefühl, wir laufen immer weiter weg vom Kaffee.
Erst die Arbeit und dann das Vergnügen, Felix. Lauf! Lauf, Felix, lauf! Ja, es ist ein wirkliches Idyll hier oben. Also man kann hier wirklich wunderschön spazieren gehen. Felix ist jetzt schon ein bisschen vorgelaufen. Felix will Kuchen und vor allem Kaffee. Dementsprechend spazieren wir jetzt hier noch so ganz idyllisch entlang. Also Einmal mehr können wir nur empfehlen, schaut hier vorbei, macht selbst so einen kleinen Spaziergang, koppelt es an einen Besuch im Museum unten, informiert euch über die Kelten, über den Glauberg und macht hier so einen Rundgang. Das kann ich nur empfehlen. Felix, wie siehst du das? Möchtest du auch noch eine Empfehlung aussprechen?
Ich kann das auch nur empfehlen. Ich empfehle das beides. Ich empfehle, reichlich Zeit mitzubringen, weil nämlich das hier oben wirklich sehr, sehr viel hergibt. Aber man sollte es auch genießen. Und die Keltenwelt unten gibt natürlich auch eine ganze Menge her. Es gibt Restaurationen, du hast darauf hingewiesen. Und nehmt euch einfach einen schönen Tag Zeit. Ihr müsst nicht morgens um 8 anreisen, aber kommt auf jeden Fall zeitig und verbringt dann hier einfach einen schönen Tag am und auf dem Glauberg.
Ja, und wenn wir nun schon beim Werbeblock angekommen sind, möchten wir auch Markus Coesfeldt nochmal das Wort übergeben, der uns nochmal zusammenfasst, was euch bei der Keltenwelt unter anderem erwartet und warum sich so ein Besuch wirklich, wirklich lohnt.
Die Keltenwelt am Glauberg ist ein Teil des Archäologischen Landesmuseums von Hessen, wird also vom Land Hessen betrieben und das nicht ohne Grund, weil wir hier eben ein Museum betreiben, das stellvertretend die hessische Eisenzeit zeigen möchte. In erster Linie will man uns natürlich besuchen, weil wir hier diese weltweit einmaligen Funde haben vor Ort. Wir haben hier durchaus Touristinnen und Touristen aus Australien und aus den USA und aus Japan, die teilweise extra wegen dieser Funde hierher kommen. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Gradmesser für die Bedeutung der Funde hier. Letztlich sind wir aber mehr als nur ein Museum. Wir sind ein Ausflugsziel, ein Erlebnisort. Denn wir folgen einem Drei-Säulen-Konzept. Wir sind das Museum. Wir haben hier einen archäologischen Park, der 37 Hektar groß ist, zusammen mit einem schönen Museumsgarten, der interaktiv bespielt wird, mit dem rekonstruierten Grabhügel, der immer ein Besuch wert ist, und dann eben das begehbare Glauberg-Plateau, auf dem man heute eigentlich nicht mehr viel Keltisches sehen kann. Man kann also noch Überreste der Wallanlage sehen. Vor allem aber sieht man hier, dass der Glauberg zu allen Epochen auch besiedelt gewesen ist. Auf dem Glaubergplateau sieht man auch noch mittelalterliche, stauferzeitliche Ruinen einer damaligen Stadtgründung. Das ist auch sehr sehenswert. Und natürlich die Anbindung an unser Forschungszentrum, das gewährleistet, dass es immer neue Forschungsergebnisse gibt rund um die Menschen, die wir heute so gemeinhin als Kelten bezeichnen, und die Eisenzeit als Ganzes und den Glauberg. Das sind Dinge, die wir dann auch in unseren Sonderausstellungen, die wechselnd präsentieren. Und dann betreiben wir hier noch jüngst eine eigene Gastronomie, in der sich auch kulinarisch der eine oder andere Anknüpfungspunkt aus unserem Museum genießen lässt. Also alles in allem kann ich einen Besuch der Keltenwelt am Glauberg, sowohl des Museums als auch des Archäologischen Parks, nur wärmstens empfehlen und insbesondere den Besuch unserer zahlreichen Events, die wir hier gerade in der Saison dann haben.
Ja, Felix, bevor wir uns nach diesem zugegebenermaßen doch vielleicht ein kleines bisschen länger geratenen Häppchen verabschieden, ich hab tatsächlich das Gefühl, wenn ich Häppchen mache, werden die immer ein bisschen länger.
Das kann sein.
Was an mir liegt. Naja, aber bevor wir uns jetzt verabschieden, kommt eigentlich die Frage der Fragen jetzt, die du ja mehr oder weniger schon vorher gestellt hast. Aber bist du denn dann am Ende noch zu deinem Kaffee gekommen?
Wäre ich nicht zu meinem Kaffee gekommen, würdest du wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Insofern ja.
Ja, sind Teile der Gruppe vielleicht hangry gewesen, wie man so schön sagt? Vielleicht.
Grrr.
Ja, und die Donauwelle, muss ich an der Stelle sagen, war tatsächlich auch nicht schlecht. Im Gegenteil, die war sogar ganz gut. Vielleicht können wir das bei Instagram auch noch irgendwie einflechten. Schauen wir mal.
Und damit hast du jetzt natürlich die perfekte Überleitung geschaffen, denn natürlich stellen wir zu dieser Folge ein paar Impressionen von unserem Besuch auf dem Glauberg zur Verfügung bei Instagram, wo ihr uns unter @history_podcast finden könnt.
Und wir möchten uns an dieser Stelle nochmals beim Team der Keltenwelt und insbesondere bei Markus Coesfeldt und Thomas Lessig-Weller bedanken für die Zeit, die sie sich für uns und somit euch, liebe Zuhörende, genommen haben. Der Besuch hat uns wirklich sehr, sehr große Freude bereitet. Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, Felix. Und dass wir einen Tag auf dem Glauberg wärmstens empfehlen können, dürfte, glaube ich, auch rübergekommen sein.
Und wir bedanken uns natürlich auch für Begleitung und Fotos machen und Gesamtunterstützung bei
Tobias Weißmann an dieser Stelle, der den Tag mit uns dort verbracht hat und ja immerhin auch seine Freizeit in diese Folge mit investiert hat. Liebe geht raus.
Genau, und der auf dem Plateau die ganze Zeit mit uns mitlaufen musste.
Richtig.
Und unsere Hirnfürze ertragen musste. Genau. Wenn euch unser Häppchen gefallen hat, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann meldet euch doch jederzeit bei Instagram oder per Mail an kontakt@history.de oder das Kontaktformular auf unserer Website, die da lautet, lieber Felix.
www.history.de. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da auf den Plattformen, auf denen ihr unsere Ausflüge durch die hessische Geschichte mit uns wahrnehmt und uns lauscht.
Danke für eure Aufmerksamkeit und nun macht's schön gut und bleibt schön gesund. Und bis zum nächsten Mal bei History,
dem hessischen Geschichtspodcast.
Und tschüss.
Und tschüss.
Und Felix, es ist ja auch ein Rundweg. Wir werden irgendwann wieder dort rauskommen, wo wir mal hergekommen sind.
Ja, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen.
Genau, so sieht's aus.